Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zur Handball-Bundesliga hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Fassen das Wochenende zusammen und wenden uns zuerst mal dem Abstiegskampf zu, denn da gab es gestern das Duell zwischen dem TVB Stuttgart und den Gästen aus Hüttenberg. In Stuttgart fand das Ganze statt. Unser Kollege Sebastian Mühlenhof war vor Ort und fasst dieses 30:30 im Abstiegskampf für euch zusammen.
Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel und erzielten abwechselnd die Tore. Die Hüttenberger spielten das ganze Spiel über in ihrer roten 3-2-1-Deckung und die Bank bejubelte gerade in der Anfangsphase jede einzelne gelungene Aktion. Ihnen gelang es jedoch nicht, die Stuttgarter zu entnerven, wie es ihnen zum Beispiel beim Derby gegen die HSG Wetzlar gelungen war. Die Stuttgarter hingegen agierten aus einer 6-0-Formation, aber konnten während des gesamten Spiels nicht an ihre gewohnte Kompaktheit anknüpfen. Die Lücken wussten die Hüttenberger wirklich sehr gut zu nutzen und konnten sich dort in der ersten Halbzeit immer wieder einfache Tore erzielen. Ab der 20. Minute jedoch hatten sie eine lange Durststrecke, die der TVB nutzen konnte, um sich auf 12-9 bzw. 14-11 abzusetzen. Jedoch waren sie dann zum Ende der Halbzeit etwas unkonzentriert, sodass Hüttenberg auf 14-13 rankommen konnte. In der zweiten Halbzeit entwickelt sich ein noch offenerer Schlagabtausch. Torhüter konnten weiterhin nur vereinzelt Bälle halten und auch die Abwehrreihen waren weiterhin nicht sattelfest. Der TV Hüttenberg startete besser in die Halbzeit, aber konnte sich nicht absetzen. In der 37. Minute verloren sie dann Moritz Lambrecht nach der dritten Zeitstrafe, was gleichbedeutend mit der roten Karte war. Die Stuttgarter nutzten die Überzahl, um in der zweiten Halbzeit anzukommen und zwang Emeko Tagic nach 40 Minuten zur Auszeit, da seine Mann einige Unkonzentriertheiten im Angriff zeigten. Nach der Auszeit spielten die Hüttenberger dann vermehrt über den Kreis, was sehr erfolgreich gelang und am Ende zu 5 Toren von Mario Fernandes führte. Die Stuttgarter stellten auf eine offensive 5-1-Deckung um, da man so die Anspiele unterwinden wollte, wie Jürgen Schweikart später in der Pressekonferenz darstellte.
Wir haben es über das ganze Spiel nicht geschafft, die Kombination Abwehr-Torhüterleistung von letzter Woche anzuknüpfen. So, da muss man aber dazu sagen, das liegt nicht nur immer an einem selber, sondern auch am Gegner. Und ich finde, dass die Intensität, in der die drei das im Rückraum gemacht hat, ihre Kreuzung, ihre 1 gegen 1, waren einfach sehr, sehr gut. Und wir haben das zu wenig geschafft zu dominieren. Haben uns bewusst dafür entschieden, das auch offensiv zu lösen, weil sie, das haben wir am Ende gesehen, auch sehr stark im Zusammenspiel im Kreis sind. Und alles in allem hat der Gegner da wirklich dann das Momentum auf seiner Seite gehabt und dann haben wir aber dagegen gehalten mit eben unserem schnellen Anspielen und bei uns ist es ein bisschen umgekehrt, bei uns müssen eben 3 Leute in der Abwehr komplett durcharbeiten und am Ende war es wirklich ein richtiger Fight, wo das Unentschieden, denke ich, auch gerecht ist.
Die Hüttenberger ließen sich davon zu Anfang nicht beeindrucken. Vor allem Ragnar Johansson suchte das 1-gegen-1-Duell und erzielte so 2 seiner insgesamt 10 Toren, womit der beste Werfer auf Seiten Hüttenberger war. Hinten raus wirkten die Hüttenberger jedoch etwas kaputt und hätten fast noch den Punkt verspielt, da der letzte Angriff wegen Zeitspiel abgepfiffen wurde und der TVB somit die Chance auf die Führung hatte. Dominik Weiß spielte das jedoch nicht clever genug aus, wobei auch ein schwierfter Schiedsrichter, die heute viel zu tun hatten, im Rahmen der Möglichkeiten war. So endete aber das Spiel mit 30:30, was am Ende verdient ist, wie auch der Trainer der Hüttenberger Emeko Tagic am Ende meinte.
Von daher glaube ich, das Spiel war sehr gut, interessant, spannend, gab alles zu sehen heute. Eine Mannschaft mit offensiven Reihen, defensiven Reihen, Kampf, Leidenschaft, vielleicht auch ein wenig, sagen wir mal, vielleicht Schlüssel, Torwart, was vielleicht vor dem Spiel ich erwartet habe, wahrscheinlich mein Kollege auch, dass das noch eine größere Bedeutung wird, aber dann geht das Spiel 30:30 aus. Das heißt, entweder waren Angriffreihen so gut oder Abwehr vielleicht schwach, aber das ist so, es gibt solche Spiele. Deswegen muss man einfach mit diesem Punkt leben. Es ist halt hart, jetzt 3. Spiel in Folge. Auch heute vielleicht, wenn man 2. Halbzeit sieht, wo es greifbar ist für uns, doppelt zu punkten. Aber man muss einfach auch sagen, auswärts in der Liga zu punkten oder für TV Hüttenberg überhaupt zu punkten, ist schon eine Riesenleistung und deswegen Kompliment an beide Mannschaften heute. Ich finde, Schlüsselszene war zum Schluss, dass mein Gegner auf 5-1 Abwehr, wo wir ein bisschen müde geworden sind und nicht, obwohl wir die ersten 3 Situationen gut lösen, und Johansson da super 1 gegen 1 macht. Und wir waren etwas müde angeschlagen, wieder 60 Minuten mit 3 Rückraumspielern. Und haben es leider nicht geschafft, diese Vorsprung der 2 Tore dann zum Schluss durchzuhalten. Und am Ende Ergebnis ist bekannt. Ne?
Dürtenberger konnten somit den Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf einen Zähler verringern und auch der Abstand auf den aktuell 15. Stuttgart beträgt nur 4 Punkte. Somit bleibt es im Abstiegskampf in den nächsten Wochen weiter sehr spannend. Und damit gebe ich zurück in die Studios, wo wir auch über die anderen Spiele sprechen müssen, da es dort einige Überraschungen gab.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will? Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir machen weiter mit Handball hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das Ergebnis vom Duell der Stuttgarter gegen Hüttenberg habt ihr eben schon gehört, 30-30. Unser Kollege Sebastian Mühlenhof war in Stuttgart vor Ort und hat das Ganze gestern dann für uns zusammengefasst. Stuttgart 15. in der Tabelle, Hüttenberg weiterhin auf Platz 17. Den hat dieser Punkt natürlich wenig gebracht. Und jetzt ist Sebastian bei uns im Studio und wir blicken auf den Rest vom Schützenfest, auf den Rest des gestrigen Tages in der Handball-Bundesliga und schauen natürlich als erstes Mal zum Tabellenführer, zu den Rhein-Neckar-Löwen, und die haben auch sich an diesem Wochenende dann souverän als Tabellenführer behauptet. Und zwar haben sie bei den Jungs von TuS in Lübbecke mit 38-28 gewonnen, locker.
Genau, ganz locker, mussten zu Anfang noch wirklich alles aufbringen. Also da war es sehr ausgeglichen bis zum 7-6, konnten die Lübecker wirklich gut mithalten, aber haben dann eine Schwächephase gehabt und dann konnten die Löwen davonziehen. So ging es über das 11-6 bis zum 16-9. Da war das Spiel ja eigentlich schon entschieden im Endeffekt, muss man sagen, auch wenn es jetzt hart ging in der 25. Minute, aber da war eigentlich schon allen da bewusst, dass es die Aufholjagd schwierig sein muss, weil wenn du einmal mit 7 Tor gegen die zu Löwen zurückliest, das dann noch aufzuholen bei der Klasse, die im Kader haben, ist wirklich sehr, sehr schwierig, und sie haben es hinkriegen können, sie haben es am Ende bei 10 Treffern halten können, 28-38. Aaron Zierke sagte später im Interview, dass er eigentlich versucht hätte, das unter zweistellig zu halten, weil das Torverhältnis am Ende auch noch entscheidend sein kann, weil er aktuell nur um 6 Tore besser ist als die Hüttenberger. Deswegen muss man dort noch aufpassen, aber da war einfach kein Kraut gewachsen. Man lag sogar teilweise mit 12 Toren zurück und ist auch an einem guten Torhüter geschaltet auf Seiten der Löwen mit Andreas Palik, hatte 12 Paraden, einen guten Tag erwischt, 30% Quote. Mikkel Appelgren kam dann rein, konnte von 3,72 Meter halten, also auch dort eine gute Quote gehabt, während die Torhüter auf Seite der Lübecker mit Joel Bielem 8 Paradenquote von 29% und Peter Tatei 5 Paradenquote von 20% vereinzelt Akzente setzen konnten, dafür sorgen konnten, dass es nicht 40 Tore am Ende waren, aber man hat einfach gesehen, dass die Lübecker an diesem Tag keine Chance hatten gegen die Löwen, die sich mal wieder erlauben konnten, Andi Schmid zu schonen und auch einige, ja, dann Spieler hinten raus nochmal Pausen zu geben, und das wird wichtig sein für die nächsten Wochen. Gerade natürlich dann für das anstehende Topspiel nächste Woche.
Genau, da geht's dann gegen den THW Kiel und parallel ja in der Champions League gegen Kielce. Da wissen wir ja, da wird dann die zweite Mannschaft hingeschickt, um dieses Champions League-Spiel zu absolvieren. Wir haben über die Probleme rund um diese Ansetzung ja neulich schon bei uns hier auf meinsportradio.de gesprochen. Gucken wir nochmal auf die Tabelle. Rhein-Neckar-Löwen 42, 6 Punkte vorne, 2 Punkte vor der SG Flensburg-Handewitt, und die Löwen haben auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Dritter sind die Füchse Berlin mit 38-10 Punkten und Vierter Hannover-Burgdorf. Die haben es verpasst, am 25. Spieltag dort noch ein bisschen Druck auf die Spitze auszuüben, denn die Hannoveraner, die haben verloren mit 26-29 in Wetzlar.
Ja, genau. Sie haben verloren. Eine sehr, sehr unglückliche Niederlage natürlich für sie. Sie haben gut mithalten können. Das Spiel war wirklich sehr ausgeglichen bis zum 20-20. Da ging es immer wieder hin und her. Mal führten die Hannoveraner, mal führten die Wetzlarer. Aber es war wirklich sehr ausgeglichen. Und dann hatten sie eine Schwächephase von 7 Minuten, wo sie kein Tor werfen konnten. Und das haben die Wetzlarer dann wirklich sehr gut genutzt, die in den letzten Wochen noch einige Probleme hatten, da doch gegen einige schwächere Mannschaften wirklich große Probleme aufgewiesen haben. Und dieses Mal waren sie hinten raus wirklich sehr gut, konnten diese Durstphase nutzen, um sich abzusetzen. Und hatten dann am Ende beim 27-24 eine gute Führung, hatten sogar vorher mit 4 Toren mal geführt gehabt und hatten auch den besseren Torhüter drin mit Benjamin Buric, der wirklich ein starkes Spiel machte. Am Ende hatte der 13 Paraden eine Quote von 35%. Martin Ziemer war auch gut in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so stark, hat am Ende 10 Paraden eine Quote von 29% und Malte Semisch kam dann für die letzten 10 Minuten rein, konnte aber keinen entscheidenden Faktor dann mehr sein, nur 2 Paraden eine Quote von 28% und so konnte man sich aus Sicht der Wetzlarer einen wichtigen Sieg holen. Natürlich ist für sie nichts mehr drin, sie können weder nach oben noch was gut machen, noch nach unten viel verlieren, also es ist für sie so ein bisschen schwierig gewesen, ja, aber sie haben sich nochmal reingehauen, das ist auch, glaube ich, für Kai Walschner ganz wichtig zu sehen gewesen, dass seine Jungs sich mit noch wieder reinhängen können, nachdem es in den letzten Spielen ja jetzt nicht so funktioniert und die Hannoveraner wirken jetzt, ja, am Ende fliegt ihnen so ein bisschen die Luft aus, haben auch schon in einigen Spielen jetzt in der Bundesliga Probleme gehabt. Jetzt müssen sie gucken, dass sie in Europa mit dabei bleiben, das sind im Moment noch möglich, klar, aber allzu viele Niederlagen, gerade auch gegen tendenziell schlechtere Mannschaften, sollten sie nicht mehr erlauben, sondern müssen jetzt gucken, dass sie dranbleiben, weil im Moment sind sie noch auf dem Europapokalplatz und das sollten wir versuchen zu halten.
Aber von hinten drücken die Magdeburger, obwohl die am Wochenende dann den Patzer der Hannoveraner nicht ausnutzen konnten, denn Magdeburg spielte in Lemgo nur 27-27.
Ja, genau, überraschender Punktverlust im Endeffekt. Sind die zwar schon im 10. Spiel in Folge ungeschlagen, aber trotzdem war damit eigentlich mit einem Sieg eingeplant gewesen in Lemgo, weil Lemgo eigentlich die etwas schwächere Mannschaft ist, aber Lemgo hat sich gerade in der zweiten Halbzeit sehr gesteigert, konnte dort dann auch mithalten, hatte dann auch die Chancen dort vielleicht sogar das Spiel drehen zu können, so zum Sieg zu bekommen, aber hatten das nicht schaffen können. Da waren dann noch die Magdeburger zu abgezockt, die sich aber wirklich sehr, sehr schwer getan haben, gerade in der zweiten Halbzeit, und jetzt in der ersten eigentlich gut funktioniert hat, konnte man sich gut absetzen, teilweise auf 3-4 Tore konnte man davon gehen, so zum Beispiel beim 7-3 oder auch beim 5-8, also das sah gut dort aus, aber dann in der zweiten Halbzeit hatten sie einige Probleme, die Lemgoer waren besser im Spiel, konnten auch in der Abwehr dann besser dagegen halten, konsequenter dann auch spielen und hatten dann natürlich auch profitieren können davon, dass Piotr Schaprowski mit einer roten Karte in der zweiten Halbzeit gehen musste, nach einer Notbremse, die es dort gegeben hatte, und haben dann viel mit 2 Kreisläufern gespielt, die das dann auch sehr gut nutzen konnten, weil gegen große Spieler ist es entsprechend schwierig, oben rüber zu werfen, deswegen haben sie es versucht, mit Kreisläufern zu machen, das hat gut funktioniert, und dann hat es am Ende mit dem 27-27 gereicht, und das ist für sie ganz wichtig gewesen, weil auch gegen große Mannschaften mithalten zu können, das ist ein wirklich starker Faktor, nachdem man es ja in Leipzig nicht hat schaffen können, einen Punkt mitzuholen, wo es eigentlich im Rahmen der Möglichkeiten gewesen ist, aber jetzt der Punkt hier, Magdeburg wird mit Sicherheit enttäuscht gewesen sein, zumal sie auch den besseren Torhüter hat mit Yannick Green, aber am Ende geht der Punkt in Ordnung für die Magdeburger, aber wie gesagt, hätte eigentlich auch ein Sieg sein müssen.
Und einen Sieg gab es für den VfL Gummersbach, der sich da im Abstiegskampf richtig gut Luft verschafft durch das 29-24 gegen Leipzig.
Ja, genau, das war so die große Überraschung des Spiels, das muss man eigentlich sagen. Was Gummersbach dort gemacht hat gegen Leipzig, war wirklich richtig, richtig stark. Sie haben ja einige Verletzungsprobleme und gerade im Rückraum fehlen jetzt ein bisschen die Alternativen. Deswegen ist diese Leistung umso höher anzurechnen. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie überragend gespielt, hatten einen ganz, ganz starken Torhüter drinnen mit Carsten Lichtern, der in der ersten Halbzeit eine 50%-Quote gehalten hat. Also jeden zweiten Ball war seiner und das war wirklich ein wichtiger Faktor, dass man nur noch einfache Tore werfen konnte im Tempo-Gegenstoß. Und so konnte man mit 15:8 in die Halbzeitpause gehen und die Leipziger waren überhaupt nicht da. Es ist schon das Problem der Leipziger in den letzten Spielen gewesen, dass sie ins Spiel reinkommen. Das dauert wirklich sehr, sehr lange. Und in diesem Fall hat es auch lange gedauert. In der zweiten Halbzeit waren sie dann besser da und konnten dann auch wirklich aufschließen dort. Dann hat man auch ein bisschen gemerkt, dass die Gummersbacher so ein bisschen die Kräfte gefehlt haben, aber es war nie möglich, als mehr als 2 Tore ranzukommen aus Sicht der Leipziger. Am 23-21 war man dran, aber dann kam mit der Auszeit kam man dann besser dran, weil Alen Milosevic auch raus musste, so hat man die Überzahlsituation gut nutzen konnte und am Ende konnte man sich den verdienten Sieg einfahren, weil man einfach die bessere Mannschaft war, hat einen sehr guten Kreisläufer mit Moritz Preuß, der am Ende 7 Tore hatte, aber auch Stanislav Tschukov mit 7 Tore war ein wichtiger Faktor aus dem Rückraum, um dort ja, den Sieg einzufahren. Und Leipzig, ja, das ist ein wirklich bitter gewesen. Sie haben in dieser Rückrunde bisher noch nicht überzeugen können. Immer haben in der immer schwächeren ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit kommen sie dann immer wieder ran. In diesem Fall hat es jetzt nicht gereicht, um sich den Sieg zu holen. Und da müssen sie dann arbeiten, weil es ist schon wirklich sehr, sehr auffällig, dass sie Probleme haben, in das Spiel reinzukommen, was man sich auch nicht erklären kann, wie es auch später Wille Weber im Interview gesagt hatte. Und ja, auch die Torhüter müssen ein bisschen mehr kommen. Da war diesmal Jens Wortmann und auch Milos Potega kaum ein Faktor. Und auch Philipp Weber nur kein einziges Tor gehabt bei 3 Würfen. Das ist dann zu wenig. Und insgesamt hat man in den letzten Spielen nur 26 Tore maximal geworfen. Das ist dann auch ein Problem für den Angriff. Da muss mehr kommen. Da muss Michael Wickler jetzt gefragt sein, muss mit seinen Jungs sprechen, was man besser machen kann. Weil es ist schon wirklich auffällig, was Leipzig für Probleme hat.
Und die Probleme bei den Eulen Ludwigshafen, die sind ohnehin bekannt. Und die... ja, bei denen gehen langsam aber sicher die Lichter aus. 26-29 in Minden auch schon wieder verloren.
Genau, auch schon wieder verloren. Wäre tendenziell ein Spiel gewesen, wo sie hätten punkten können, einfach weil Minden eine Mannschaft ist, die zwar bisher überrascht hat die Saison, aber wo man vielleicht sagen kann, okay, das ist eine Mannschaft, die kann man vielleicht mit einem guten Tag kann man dort gewinnen, aber in diesem Fall war es doch nicht möglich. Minden hat das wirklich gut gespielt von Anfang an, konnte dann zwar eine kleinere Schwäche, war in der zweiten Halbzeit dann schnell drehen, als sie dann 19-20 zurücklagen, konnten sie dann mit 4 Toren in Folge das Spiel wieder zu ihren Gunsten drehen. Und hatten am Ende dann auch einen verdienten Sieg eingefahren, weil sie wirklich agiler waren in der Abwehr, auch im Angriff wirklich immer wieder gute Lösungen gefunden haben und auch den etwas besseren Torhüter am Ende hatten. Mit Espen Christensen 7 Paraden, eine Quote von 26%. Und dann Kim Sonne-Hansen war in den letzten 15 Minuten noch ein entscheidender Faktor, hatte eine Quote von 36% bei 4 gehaltenen Bällen. Also war das die etwas bessere Situation dort für Minden, die das wirklich dann auch souverän zu Ende gespielt haben. Da merkte man auch schon, dass die Erfahrung ein bisschen größer da ist als bei Eulen Ludwigshafen. Die da verloren haben, ist natürlich sehr, sehr schade, aber die Möglichkeiten auf den Klassenerhalt sind noch weiterhin da. Das sind, wenn man sich das mal genau anguckt, sind das nur 2 Punkte zum rettenden Ufer. Also von daher, es ist noch möglich. Sie müssen aber gucken, dass sie gerade gegen Mannschaften wie Minden versuchen zu punkten, mindestens einen zu holen. Diesmal haben sie es nicht geschafft. Mal gucken, wie sie es in den nächsten Wochen schaffen können.
Und das werden wir natürlich überprüfen hier bei uns auf meinsportradio.de. Die Handball-Bundesliga haben wir im Blick und auch den Blick nach Europa. Und da können wir auch noch zum Abschluss unserer heutigen Sendung kurz was vermelden, denn die EHF hat sich zur Neupositionierung der Champions League geäußert.
Ja, genau. Und zwar ist es so, sie haben jetzt 2019, 2020 wird es ja eine Reform geben, da wird es ein Ligensystem geben. Und jetzt ist es so, dass die ERF bekannt gegeben hat, dass ab sofort jede Mannschaft oder jede Liga nur noch einen Platz fest bekommen wird. Das heißt, von den 8 Ligen, die den besten Koeffizienten haben, darf der Meister entsprechend daran teilnehmen und dann werden 4 Wildcards vergeben. Ist so, Wildcards finde ich kritisch, finde ich sehr, sehr schwierig, die so dort zu vergeben. Hatten man zwar bisher auch schon immer wieder gemacht, aber das ist dann doch teilweise subjektiv im Endeffekt, weil dann immer auch verschiedene Faktoren rein können und das auch als durchaus sportpolitisches Mittel eingesetzt werden können, um andere Mannschaften oder andere Nationen entsprechend ein bisschen abzustrafen. Deswegen wird es dann wahrscheinlich so sein, dass ab 2019, 2020, wenn es keine Lösung im Terminstreit mit der HBL gibt, wahrscheinlich nur noch eine deutsche Mannschaft in der europäischen Königsklasse zu sehen sein wird. Das ist sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, 4 Wildcards. Ich glaube nicht, dass eine davon nach Deutschland gehen wird, wenn diese Terminproblematik so bestehen bleibt, wie sie aktuell ist.
Und das werden wir natürlich dann auch im Auge behalten. Hier bei uns auf meinsportradio.de werden wir das mit euch sicherlich weiter diskutieren, diese Problematik um die Termine rund um EHF, HBL und wer da noch alles drinsteckt. Bei uns werdet ihr damit ausführlich bedient hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast. Das war Sebastian Mühlenhof zur aktuellen Lage in der Handball-Bundesliga. Sebastian, danke.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.